Deutschlandfunk Kultur Interview.
Auf Spotify startet heute ein neuer Podcast mit einer bekannten und wichtigen Stimme der Klimabewegung.
Ich heiße Luisa Neubauer und ich bin Klimagerechtigkeitsaktivistin. In diesem Podcast nehme ich euch mit. Ich spreche mit Menschen, deren Gedanken, deren Erkenntnisse, deren Arbeit und Widerstand im Kampf gegen die Klimakrise essentiell sind.
Und wir sprechen mit ihr über den Podcast, Frau Neubauer. Guten Morgen, hallo. So geht's hallo. Ja auch, ne? Genau. Okay. So, ich vermute mal, eigentlich hätten Sie gar keine Zeit für uns heute, weil Sie vermutlich auf dem UN-Klimagipfel in Glasgow gewesen wären, richtig?
Ja, tatsächlich, das ist jetzt genau die Zeit dafür. Das ist natürlich krass. Das vergisst man, glaube ich, in so einem Jahr ganz schnell, dass ganz viel Klimadiplomatie auch einfach wegfällt.
Zum allerersten Mal überhaupt fällt der Klimagipfel aus. Ist das Fluch oder Segen fürs Klima, dass der ausfällt? Was meinen Sie?
Das ist natürlich total problematisch. Klimaschutz oder das Ende der Klimakrise gibt es nur dann, wenn man kooperiert und wenn man sich zusammen an einen Tisch setzt und zusammen Pläne schmiedet und Solidaritätskonzepte dafür entwickelt. Das ist hochkomplex. Dafür gibt es ja eben auch dieses wahnsinnig aufwendige Framework der UNFCCC. Und dass das nicht weiter bearbeitet werden kann, das ist ja ein Zeitverlust, den man sich eigentlich nicht leisten kann.
Aber wäre das jetzt nicht auch mal eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie der Klimagipfel selbst seinen CO2-Fußabdruck verringern könnte? Muss es unbedingt nächstes Jahr wieder einen geben mit Tausenden von Menschen, die aus aller Welt anreisen?
Boah, also ich meine, dass man kritisch selbst reflektiert und überlegt über die Notwendigkeit solcher Gipfel nachdenkt und auch darüber nachdenkt, wer da zum Beispiel nicht vertreten ist oder wie das noch produktiver sein könnte, auf jeden Fall. Bevor wir darüber sprechen, wie viele Menschen für eine Woche zu einer Konferenz fliegen, glaube ich, gibt es deutlich andere Themen, systemische Fragen, die im Klima anstehen, dass Menschen zusammenkommen an einem Ort. Und ich denke, das versteht jeder, der mal bei so einem In-Person-Meeting war, ob es mit Kolleginnen und Kollegen war oder der Familie. Das macht natürlich einen Unterschied, wenn man sich mal tatsächlich in die Augen geguckt hat. Und das, denke ich, ist nach wie vor auch entscheidend, gerade wenn man international über so viele Hürden zusammenkommt.
Sie sind seit sehr vielen Jahren engagiert, muss man sagen, und Sie haben eine Menge lernen müssen in den letzten Monaten. Auch was den Umgang natürlich mit Medien angeht. Von null auf heute in die Talkshows. Das waren bestimmt nicht nur gute Erfahrungen. Was wollen Sie besser machen, wenn Sie nun selbst Menschen befragen in Ihrem Podcast?
Das ist ja eine schöne Frage. Mir geht es nicht darum, dass ich mich nochmal ganz kritisch frage, wen ich einlade, wen ich hörbar mache. Und da habe ich mir ganz groß auf die Fahne geschrieben oder ganz fest vorgenommen, dass vor allem auch Menschen zu hören sein sollen, die man vielleicht sonst nicht in solchen Formaten erwartet. Also dass es eben ein Mix ist von Menschen, die man gut kennt, zu denen man einen Bezug hat, aber auch eben jenen, die niemals in so einem Podcast auftauchen würden wahrscheinlich, aber viel zu erzählen haben. Und abgesehen davon probiere ich, Menschen auch erzählen zu lassen. Es geht mir auch um Geschichten. Ich möchte Geschichten hören über die Klimakrise und über das Ende der Klimakrise. Und Leute können wahnsinnig gut erzählen, wenn man sie lässt.
Sie laden nur Gleichgesinnte ein, habe ich dem Trailer entnommen. Also Menschen, die sich tatsächlich gegen die Klimakrise engagieren. Haben Sie denn den Eindruck, dass diese Menschen tatsächlich zu selten auftauchen in anderen Medien?
Das ist nicht ganz richtig. Also ich lade oder ich habe mir jetzt per se nicht vorgenommen, Menschen einzuladen, die die Dringlichkeit der Klimakrise leugnen. Diese in meinen Augen etwas merkwürdigen Pro-Kontra-Formate, die gibt es ja wirklich reichlich. Und das ist, glaube ich, nicht, woran es scheitert, sondern was ich ja suche, ist der konstruktive Austausch. Das heißt aber nicht nur, dass Menschen nur vorkommen, die jetzt schon heute total okkupiert sind. Im Gegenteil, ein großes Problem, was ich sehe, ist, dass man so tut, als sei die Klimakrise ein Problem, was nur Aktivistinnen und Klimaforscher betrifft. Und die können sich dann mal um ihr Problem kümmern. Und das ist eine ganz merkwürdige Wahrnehmung, denn in einer kollektiven Krise sind wir natürlich alle betroffen und können alle Teil der Lösung werden. Deswegen ist es mir auch ganz wichtig, gerade Menschen im Podcast einzuladen, die aus ganz anderen Teilen der Gesellschaft kommen und die aber eben auch in einer verantwortungsethischen Frage wiederum sehr mit der Klimakrise zu tun haben.
Wer wären da Ihre Wunschgäste oder haben Sie vielleicht sogar schon Namen, die Sie uns verraten können?
Ja, zum Beispiel einer, der, den ich getroffen habe für eine Folge, ist Rezo, der ja sehr zufällig was mit dem Klima zu tun hatte, aber eigentlich aus einem ganz anderen Teil kommt der Gesellschaft und auch ein Publikum normalerweise trifft, das nicht direkt mitten in der Klimabewegung steht. Und mit dem zum Beispiel habe ich die Kohlegrube im Rheinland besucht und das ist ganz bei ihm um die Ecke gewesen und er hatte aber das noch nie gesehen. Und es war so ein ganz, ganz schöner Moment, als praktisch alle Zuhörerinnen und Hörer durch Risos Augen auf einmal das erste Mal auf diese Kohlegruppe geguckt haben. Und dann sind wir aber später auch an anderen Orten unterwegs und da kommen auch Leute zu Wort, die man noch niemals irgendwo gehört oder gesehen hat und die aber direkt von vor Ort berichten können. Also das ist auch die Frage von Betroffenheit ganz wichtig.
Sie selbst, Frau Neubauer, sind gerade sehr präsent in den Medien. Das kann man als großen Erfolg Ihrer Arbeit ansehen. Man sieht Sie im Kinofilm I Am Greta, man sieht Sie in der Dreisat-Dokumentation Luisa, da geht es nur um Sie. Demnächst kommt ein HD-Film von Jim Rakete in die Kinos. Auch da spielen Sie eine der Hauptrollen, mehr Imagefilm als Dokumentation, so habe ich das gesehen. Jetzt der Podcast 1,5 Grad, auch der hochprofessionell produziert auf einer weltweiten Plattform. Ich frage mal ganz naiv, haben Sie nicht manchmal Angst, dass bei diesem hohen Grad an Professionalisierung sowas wie die Seele der Klimabewegung auf der Strecke bleiben könnte?
Also glücklicherweise personifiziere ich ja nicht die Seele der Klimabewegung unter meiner Arbeit. Zum einen muss man feststellen, dass einfach sehr, sehr viele Dokumentarfilme jetzt im Herbst rauskommen. Das ist auch noch ein anderer Film über die Klimabewegung in Berlin, also Fridays for Future in Berlin, der kommt in 2 Wochen raus. Das häuft sich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stellen wir aber auch fest, dass große Plattformen, große Institutionen anfangen, die Klimakrise ernst zu nehmen und in ihr Programm einzubauen. Und das, denke ich, ist in meinen Augen ein wahnsinnig wichtiger Schritt, dass nämlich die Klimakrise eine Art Professionalisierung im Umgang erfährt, dass man es eben nicht mehr outsourced an Aktivisten, die auf der Straße ein bisschen Grassroots-Aktivismus machen können und der Rest muss sich nicht dafür interessieren, sondern dass tatsächlich die Klimakrise einzieht in den Mainstream, so gesagt. Und das, glaube ich, ist entscheidend, dass natürlich die Klimabewegung nach wie vor on the ground organisiert, Grassroots organisiert, ist wichtig. Aber let's be real, das ist die größte Krise der Menschheit und wir werden uns all dem ermächtigen müssen, was wir nur irgendwie kriegen können, um nur eine Chance zu haben, ihr gerecht werden zu können.
Aber auch wenn Sie selbst das gar nicht wollen, von außen wirkt das natürlich sehr selbstreferenziell. Also es dreht sich sehr viel um Menschen, die sich gegen die Klimakrise engagieren, um deren Motive und Träume. Ist denn der eigentliche Job schon erledigt, nämlich der Welt zu erklären, was Begriffe wie systemische Krise bedeuten oder noch simpler, was das 1,5-Grad-Ziel überhaupt ist und soll?
Nein, dieser Job ist natürlich nicht getan. Das ist aber auch kein Job, den alleine Klimaaktivistinnen und Aktivisten tun sollten. Das ist ja auch ein großartiger Medienjob, ein Bildungsjob, ein politischer Job. Und auch da plädieren wir immer wieder darauf, dass man nicht die sagen Basics der Klimapolitik auf Schultern von jungen Leuten lässt, weil man meint, das sei mehr ihr Problem als ein gesellschaftliches Problem. Abgesehen davon sind es nicht zuletzt auch Medieneffekte, die immer wieder deutlich machen, dass Botschaften auch über Einzelpersonen transportierbar sind. Das ist nicht immer gut und auch nicht immer hilfreich, aber in dem Augenblick, wo man zum Beispiel einen Fokus viel auf Einzelpersonen gerichtet hat, ist in meinen Augen die große Aufgabe, erstmal alles daraus zu machen, was man machen kann. Deshalb ist zum Beispiel auch mein Podcast ein Podcast, der viel darüber spricht, was solche Begriffe eben bedeuten und womit wir es hier zu tun haben. Die erste Folge ist eine Folge, mit der ich sehr wissenschaftlich an die Sache rangehe, aber auch viel übersetze. Und das betrifft ja alle anderen auch. Und gleichzeitig denke ich aber, dass auch immer wieder deutlich wird, dass es die Arbeit ist von Zehntausenden, Hunderttausenden, die ganz, ganz viel möglich machen und die auch erst möglich gemacht haben, dass die Klimakrise zu so einem entscheidenden Thema für uns geworden ist, denn sie wurde ja auch lange vernachlässigt.
Heute also Teil 1 des neuen Podcasts auf Spotify 1,5 Grad von und mit Luisa Neubauer. Danke für das Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur.
Gerne, gerne.